Ja, wir kommen zum letzten Vortrag der Fünfe. Was hat der Prophet Jona mit Trägheit zu tun oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein? Trägheit auf menschlicher Ebene ist synonym mit Faulheit im Gegensatz zum Fleiß. Ich bin untätig, ich liege auf der faulen Haut, ich esse mein Brot mit Müßiggang, ohne etwas dafür zu tun. Und die Bibel, die fordert uns an verschiedenen Stellen auf, fleißig zu sein. Zum Beispiel in Sprüche 6,6: Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Das Ameisenvolk, das ist ja immer wuselig und immer in Aktion. Und wir sollen uns angucken, was sie alles aufrichten. Oder Sprüche 21,25: Der Faule stirbt über seinen Wünschen. Ja, man kann sich natürlich viel wünschen, was man alles haben möchte, aber wenn man nicht irgendwann auch anpackt und arbeiten geht, dann wird das Konto nicht unbedingt voller. Welche verschiedenen Stufen oder Facetten der Trägheit gibt es denn? Das geht los mit Unlust. Ja, man steht morgens auf und sagt, oh, ich habe zu nichts Lust, ich habe gar keine Lust, Unlust, Müdigkeit. Die Couch-Potato ist auch ein schönes Stichwort für Bequemlichkeit. Man sitzt einfach nur auf der Couch, Chips dabei, Fernseher an. Da kann man sich ja gut mit beschäftigen, kann man natürlich auch auf dem Handy machen, die ganze Zeit gucken und schon wieder ist was vorbei. Ich fand das mal ganz interessant, dass einer unserer Söhne, der auch Medizin studiert hat, der sagte, Mama, ich habe mir jetzt ein Programm aufgespielt, und immer, wenn ich auf einer verbotenen Seite bin, dann kommt jemand, du bist auf einer verbotenen Seite, sollen wir deinen Vater informieren? Sagt er, Mama, das ist überhaupt nichts mit Sex oder, ja, sondern ich bin doch Schlagzeuger und dann denke ich auch, bevor ich jetzt anfange zu arbeiten, noch schnell den Beat angucken und den und schon sind wieder 2 Stunden vorbei. Und deswegen habe ich das jetzt alles blockiert. Ja, früher habt ihr das für mich gemacht. Ja, es geht von der Fremddisziplin zur Eigendisziplin. Das ist das Ideale, wenn das gelingt. Also ich fand das total schön, wie er sagt, er hat das jetzt aufgespielt, um sich zu disziplinieren. Entscheidungsschwäche, ja, ist mir egal. Das ist auch so etwas, was Richtung Faulheit geht. Da muss ich mir nicht die Mühe machen, zu fragen, was will ich denn oder was kann ich tun, um glücklicher zu werden. Nur keinen Stress haben und ich entscheide mich gar nicht. Ich mache ja viele Teenager-Seminare und dann sage ich ganz oft, Entscheidungsfähigkeit, die ist ganz wichtig. Und ihr Teenager, ihr sagt, oh, ist mir egal, dann habe ich meine Ruhe, entscheide du. Aber wenn du nicht entscheidest, dann lebst du das Leben der anderen. Dann lebst du in deren Grenzen, aber nicht in deinen eigenen. Und die Frage ist, wo solltest du Entscheidungen treffen, dass dein Leben sich ändert? Sich ablenken lassen. Ja, du hast dir was vorgenommen, dann kommt was anderes. Aber auch Gleichgültigkeit ist auch eine Art von Trägheit. Jeder soll doch nach seiner Fasson glücklich werden. Soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Nein, Kain und Abel, ne? Leben und leben lassen. Das kann natürlich auch so eine Einstellung sein. Auch Resignation ist eine Art von Trägheit. Mit 55 kriege ich doch keine Arbeit mehr. Ja? Oder Harzen ist doch auch eine Option, ne? Harzen ist doch eine Option, auch wenn man jung ist. Das Geld kommt doch rein. Ein kleiner Junge sagt mal, wenn ich groß bin, will ich das werden wie der Opa. Der tut nichts und kriegt trotzdem sein Geld. Ne? Rente, schon gleich mit 20 Rente bekommen. Naja, bis Faulheit, man kann auch stolz auf Faulheit sein. Was mich wieder total aufgeregt hat, wenn Leute sagen, für mein Abitur habe ich gar nichts gemacht. Ne? Oder für mein Studium habe ich alles so hingekriegt. Und ich denke, soll man sich auch noch rühmen mit Faulheit? Sind die auch noch stolz auf ihre Faulheit? Das kann mich ja wirklich auf die Palme bringen. Da sitze ich wieder ganz oben. Aber auch Passivität, ne? Man spricht ja von verschiedenen Typen. Der phlegmatische Typ, ne? Dem man gerne mal ein bisschen Rückenwind geben möchte, damit er in die Pötte kommt. Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ne? Ja, Feigheit kann auch eine Ursache für Trägheit sein. Ich tue lieber nichts, als dass ich Fehler mache. Wer nichts tut, macht doch keine Fehler. Kann auch nicht dafür belangt werden. Das ist doch toll. Ja, und das Schlimmste ist die Angst. Ja, was könnte ich alles tun, wenn ich keine Angst hätte? Stopp das Rad der Angst in deinem Kopf. Also ich habe mir das wirklich so auch an meine Pinnwand gehemmt. Wo tue ich aus Angst nichts? Ja, ich will vielleicht gerne zu dem Vortrag gehen, aber dazu müsste ich in eine andere Stadt fahren und da habe ich schon wieder Angst vor. Oder ich habe Angst, keinen Parkplatz zu finden. Es ist ja unglaublich, was wir uns alles machen können. Ja, also ich hatte Angst, immer Bahn zu fahren. Und ich habe immer gesagt, was da alles passieren kann. Ich kann die Tür nicht aufkriegen. Ja? Der Zug kann ausfallen. Ich kann an der falschen Stelle aussteigen. Ich kann einsteigen an der falschen Stelle. Es könnte Bombenwarnung kommen und was nicht alles. Die Angst in meinem Kopf, die hat mich davor gehindert, Zug zu fahren, Bahn zu fahren. Also das ist eine ganz schwierige Sache mit der Angst. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das habe ich mir immer gesagt. Angst ist ein schlechter Ratgeber und da geht Gott auch sehr stark ins Gericht mit. Er sagt, was der Gottlose fürchtet, trifft ihn. Wenn ich Angst habe, meine Kinder kommen irgendwann auf die schiefe Bahn, dann bin ich in dem Punkt gottlos, weil ich vertraue Gott nicht, dass er sich auch um meine Kinder kümmert. Und ich habe immer gesagt, für mich Bange machen gilt nicht. Wenn ich Angst in meinem Leben entdeckt habe, habe ich gesagt, Gott, mit dieser Angst kann ich nicht leben, ich gebe sie dir. Ich weiß nur, da hatten wir 7 Kinder und da habe ich gesagt, ich werde bestimmt mal Witwe. Hatte ich gerade ein Buch gelesen, Frau auch mit 7 Kindern wurde Witwe. Ja, ich denke, warum habe ich das Buch gelesen? Natürlich, Gott will mir vormachen, ne? Du wirst auch als Witwe so sein. Und 4 Wochen, ne, ich war mit meinen Nerven absolut am Ende. Und da habe ich gesagt, Gott, mit dieser Angst kann ich nicht leben. Ich mache das jetzt so. Ich gebe dir diese Angst auf deinen Altar. Ich löse mich von dieser Angst in deinem Namen. Wenn es so kommen sollte, dass ich Witwe werde, wirst du mir die Kraft geben, das durchzustehen. Aber erstmal gehe ich davon aus, dass wir die Kinder gemeinsam großziehen. Und so habe ich das mit allen Ängsten gemacht. Ich habe sie immer auf den Altar gelegt, habe gesagt, Gott, ich will mit dieser Angst nichts zu tun haben. Sie macht mich krank, sie macht mich kaputt, ich kann damit nicht leben. Und hinterher war sie komplett umsonst, ja, vielleicht, weil alles gut gegangen ist. Also wir haben unsere Kinder gemeinsam großziehen dürfen. Also ich hätte mich noch 20 Jahre ängstigen können, ob ich Witwe werde. Es ist nicht passiert. Also ich kann euch nur sagen, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Guckt, dass ihr die Angst loswerdet. Aber jetzt, wo bin ich denn? 2. Ja, woran entdecke ich jetzt Menschen, die faul sind? Menschen, die sagen, ja, ich mache es, aber dann tun sie es nicht. Ich habe immer wieder begegnet von Menschen, die sagen, ja, wir wollen uns doch mal treffen, ja, also wir wollen mal zusammen Kaffee trinken gehen oder das, ne? Dann sage ich immer, wo ist dein Terminkalender? Lass uns rausholen. Sonst sehen wir in einem halben Jahr, sehen wir uns wieder und sagen wieder genau das Gleiche. Nägel mit Köpfen. Ich kann das nicht ertragen, dieses immer, wir machen das irgendwann mal. Ich sage, hier ist mein Terminkalender, ja, dann lass es uns sagen. Vertrösten ist auch eine gute Masche, ne? Mach mal später mal. Menschen, denen immer einfällt, was jetzt im Moment vielleicht wichtiger ist, als das, was ich gerade tun muss. Drückeberger bei der Arbeit, auch in der Gemeinschaft gibt es sowas. Die Kopfsenker bei der Wahl zum Elternpflegschaftsvorsitzenden. Ja? Auf einmal wird gesagt, so, welche Mutter, welcher Vater kann hier mit Verantwortung übernehmen für die Gruppe? Alle. Ja? Das, Kinder haben ja die Eigenschaft, die machen so und sagen, Mama, ich bin nicht da. Ne, das machen Erwachsene auch, wenn die in der Schule sitzen. Die machen auch einfach die Kopfsenkung, ich bin nicht da. Also ich habe irgendwann mal gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich Verantwortung übernehme, du sagst, wir sollen Kopf sein und nicht Schwanz, dann bin ich bereit dazu, dann lass es mich erkennen. Aber ich möchte kein Kopfsenker sein. Die Krankfeiernden am Montagmorgen nach einem guten Wochenende, die sich regelmäßig eine Grippe nehmen. Wir hatten einen Hauskreis, eine Frau hat sich abgemeldet und hat gesagt, sie wäre jetzt krank. Und da habe ich gesagt, du, ich könnte für dich beten, dass du wieder gesund wirst. Schweigen am Ende. Ich sage, was ist denn? Och, sagt sie, ich habe mich eigentlich jetzt schon auf die Woche krank sein eingestellt. Nee, ich will nicht, dass du dafür betest, dass ich gesund werde. Ich sage, was, du willst lieber krank sein als gesund sein? Nee, sagt sie, also ich möchte nicht, dass du dafür betest, dass ich wieder gesund werde. Eine Woche Grippe pro Jahr ist ganz schön. Okay. Mein Vater, der hat immer gesagt, die erste Generation, der Arbeitslosen, die schämen sich dafür, dass sie Arbeitslosengeld kriegen. Die nächste Generation, die nimmt das für gegeben und die dritte Generation fordert es ein. Die haben es gar nicht anders kennengelernt. Die fordern es ein. Ja, es gibt auch Menschen, die machen sich lustig über Menschen, die arbeiten oder sie tun immer nur das Nötigste. Sie verstecken sich hinter der Schüchternheit. Ne? Es wird gefragt, wer kann die Arbeit übernehmen? Nee, ich bin zu schüchtern, das kann ich nicht. Wie kommt man da raus, wenn man jetzt das bei sich feststellt? Also ich denke, wichtig ist Prioritäten setzen und wirklich zu wissen, was für mich ist und für was ich mich einsetzen soll. Das ist Arbeit, mich erstmal hinzusetzen, was ist denn das überhaupt, was ich tun kann? Routine, Regelmäßigkeit einüben, das ist auch wichtig. Das ist auch im Geistlichen wichtig. Also wir sind über den Marburger Kreis zum Glauben gekommen und da hieß es, jeden Morgen stille Zeit ist Pflicht. Nimm dir die Losung, lies den Text im ganzen Kapitel, schreib aus, was du darüber denkst und dann bete darüber. Einmal in die Woche haben wir zusammen ausgetauscht mit einer Person, die genau das Gleiche gelesen hat, denn dann nannte man Austauschpartner. Und wenn es dann noch was gab, wo einem auffiel, oh, da bin ich schuldig geworden, dann hatten wir auch noch einen Seelsorger. Und das war, ja, das war jeden Tag, das wurde eingeübt. Das war Pflicht. Routine, Regelmäßigkeit. Oder im Moment, es gibt eine Bewegung, die heißt Erbarmen über Deutschland. Wir treffen uns jeden Morgen von 7 bis 8, um für Deutschland zu beten, um Erbarmen. Wir tun Buße für das, was wir selber falsch machen. Und wir gucken, wo es im Leib hapert und wo Deutschland Schuld auf sich lädt und bringen das vor Gott. Jeden Morgen von 7 bis 8. Ist eine Routine. Da kann man sich dran gewöhnen. Man braucht natürlich eine gute Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist natürlich auch wichtig. Man kann nicht 24 Stunden rund um die Uhr im Hamsterrad sein. Das ist auch nicht gut und dann ist man auch nicht effektiv. Seine Gaben entwickeln und einsetzen. Ich fand das mal sehr interessant. Unser letzter Sohn, da kam ich in die Schule und da sagte der Lehrer, Frauen, ich verstehe das gar nicht. Alle ihre Kinder hatten Selbstwertgefühl. Nur der Letzte, der hat überhaupt kein Selbstwertgefühl. Da weiß ich gar nicht, was kann der nicht. Sagte, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie ihm etwas anbieten, was er gut kann. Entweder Musikinstrument oder Sport oder sowas. Er ist dann in einen Handballverein gegangen. Mein Mann war früher auch Handballspieler und die Lehrerin da, die hat sofort sein Talent entdeckt, hat ihn zum Kapitän gemacht. Daraufhin sagte mein Sohn, Mama, ich muss jetzt immer eine Viertelstunde früher da sein. Ich sage, warum denn? Ich bin Kapitän, ich habe jetzt ich bin jetzt das Vorbild für die anderen und ich muss jetzt früher da sein. Also er wuchs über sich hinaus. Ein Jahr später ging ich zu dem gleichen Lehrer, sagte, was haben Sie mit Ihrem Sohn gemacht? Der ist auch in der Schule viel besser geworden. Ja, er hat Selbstwertgefühl bekommen in einem Bereich, ich kann was, ich bin was. Und auf einmal wirkte sich das auf einen anderen Bereich aus. Also wenn du Gaben entwickelst und merkst, das kann ich gut, dann traust du dir auch irgendwann andere Dinge zu. Es gibt in der Bibel Sprüche 31, das Lob auf die tüchtige Hausfrau. Ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat. Sie isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ich habe viele Menschen erlebt, die das reizt, dieses Wort, und die sauer werden über das, was über diese Frau alles gesagt wird. Und ich habe mal eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, als ich das meinem Mann vorgelesen habe, das Lob über die tüchtige Hausfrau, hat er zu mir gesagt, dieser Frau gleichst du in keinster Weise. Boah, Satze, da war ich vielleicht sauer. Aber sie wird uns vorgestellt, auch als eine Frau, die berufstätig ist, ja, die einen Weinbau betreibt, die handelt, also die sehr, sehr viel ganz toll macht. Sie isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Arbeit im Gottesreich, es gibt keine Arbeitslose im Gottesreich, sage ich immer. Da kann man immer was tun. Selbst wenn man irgendwo beim Arzt sitzt und wartet, kann man beten für die Leute. Ich habe mal Gott gebeten um Geduld, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und was macht man dann? Dann gerät man in Situationen, wo man Geduld lernen kann. Ne? Man kriegt es nicht sofort geschenkt, sondern da habe ich mich beschwert, warum ich denn jetzt 2 Stunden warte statt 1 Stunde. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott fragt, ja, ich dachte, du wolltest Geduld haben. Geduld lernt man doch nur in Situationen, wo man sonst ungeduldig wird, oder? Sonst braucht man keine Geduld. Also ich schenke dir jetzt gerne Geduld in der Situation. Ja, und dann habe ich angefangen, für die Leute zu beten, die da auch warteten, und für den Arzt und so, und fand das echt ganz spannend. Und seitdem gehe ich da besser mit um, auch bei Staus auf der Autobahn und so. Ich sage, okay, Gott, bringst du mir wieder Geduld bei? Geduld. Ja, Arbeit in Gottes Reich. Er sagt, nackte Kleidigen, Hungrigen zu essen geben, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen. Ich fand das sehr interessant. Meine Mutter war niedergelassene Ärztin, Hausärztin, und als sie in Rente ging, hat sie Gott gefragt, was hast du jetzt für mich, für die Zeit, wo ich in Rente bin? Und sie hatte den Eindruck, als wenn Gott zu ihr sagt, besuch die Witwen und Waisen. Okay, die Witwen und Waisen. Dann hat sie sich erstmal überlegt, wo wohne ich hier und wo gibt es in meiner Umgebung Witwen? Und hat festgestellt, es gab recht viele Witwen. Und dann hat sie angefangen, die zu besuchen, die zum Kaffee einzuladen und so. Ich fand das total beeindruckend damals als Kind, als ich so empfunden habe, wie meine Mutter sich jetzt zur Verfügung stellt. Oder sie ging dann als grüne Dame ins Krankenhaus, um Menschen zu besuchen. Also, bei Gott scheint es keine Renten zu geben und keine Arbeitslosen. Gott sagt in Lukas, handelt, bis ich wiederkomme. Ne? Jesus wird irgendwann wiederkommen, aber bis dahin sollen wir handeln. Ich möchte jetzt auf ein Gebiet zu sprechen kommen, was mich komplett überwältigt hat, als mir das klar geworden ist. Es geht nämlich nicht nur um Trägheit im menschlichen Sinne, es geht auch Trägheit im geistlichen Sinne. Und was ist darunter zu verstehen? Das Erste ist, dass Gott sagt, und zwar wird uns das auch klar bei den Emmaus-Jüngern, dass wenn wir Gottes Prophetien, Gottes Voraussagen nicht glauben, dass wir dann träge im Glauben sind. Jesus geht mit den Emmaus-Jüngern spazieren, nachdem er aufgestanden ist, und erklärt ihnen alles, legt ihnen die Bibel aus, oder die Tora damals, und die kapieren gar nichts. Bis er mit ihnen ist, auf einmal geht ihnen dann alles auf und sie wissen, das war wohl Jesus. Und dann steht in Lukas 24, 25, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also wenn wir nicht dem Wort Gottes glauben, wenn wir nicht dem Propheten glauben, dann sind wir träge. Das ist träge im geistlichen Sinne sein. Ein anderes ist, wenn wir nicht begeistert sind, Geist, ne, der Geist Gottes belebt uns, der macht uns brennend. Und im Römer 12, 11 steht, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist. Berufung macht viel mehr Spaß, wenn du mit dem Heiligen Geist gehst, wenn du begeistert bist von dem, was Gott tun möchte. Also wer nicht brennend im Geist ist, der ist träge im Sinne von der Bibel. Und das Dritte ist, geistliche Trägheit bedeutet, seine Gaben nicht für das Reich Gottes einzusetzen. Viele von uns kennen das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und interessant ist, es gibt zwei verschiedene Gleichnisse. Einmal gibt es einen Gutsbesitzer, der 10 Knechten jeweils ein Pfund gibt. Also wenn ihr vielleicht darüber nachdenkt, was ihr heute schon gehört habt, das ist das Gabenprinzip, das Mutterprinzip. Jeder bekommt das Gleiche und ihm wird gesagt, handelt damit. Und was lesen wir dann? Der eine wird gerufen und sagt, Herr, dein Pfund hat 10 ergebracht. Und er wird über 10 Städte gesetzt. Wenn du treu gewesen bist in dem, was Gott dir gegeben hat, deine Gaben entwickelt hast, kriegst du sogar Verantwortung über Städte. Oder dein Pfund hat 5 erbracht. Und der Dritte, der ja auch ein Pfund hatte, alle hatten die gleichen Ausgangspositionen, der sagte, ich hab's lieber vergraben. Ja? Und ich glaube, viele von uns vergraben einfach das, was Gott ihnen gegeben hat. Als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, hätte ich es am liebsten auch vergraben, meine Gabe. Ich hätte sie vergraben, weil ich war immer so aufgeregt, so nervös. Ich habe gedacht, das schaffe ich nie, da vorne zu stehen. Aber mit der Zeit habe ich es immer weiter entwickeln dürfen. Aber am liebsten hätte ich es auch vergraben, weil ich kenne das, das Pfund nicht einzusetzen. Es gibt aber auch dieses Gleichnis sozusagen nach dem Vater oder Gaben oder Ungleichsprinzip. Was mich ja schon wieder aufgeregt hat, ne? Da gibt Gott dem einen 10 Zentner Silber, dem anderen 5 und dem anderen nur 1. Dann denke ich, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Warum gibt es denn nicht jedem das Gleiche? Warum gibt es denn unterschiedlich? Ja, aber auch dieses Gleichnis finden wir im Wort Gottes. Und auch da ist es so, dass der, der nur eins hat, es vergräbt. Und er wird dann von Gott bezeichnet, du böser und fauler Knecht. Und den unnützen Knecht werfe in die Finsternis. Wohlgemerkt, ein Pfund, was jeder gekriegt hatte, entsprach 20 Jahresgehältern. Oder wenn jemand 10 bekommen hat, 200 Jahresgeld. Also sie haben richtig viel Geld gekriegt, um damit zu wirtschaften. Das, was ich interessant an diesen Gleichnissen auch fand, ist, ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, verschiedene Bibelübersetzungen mir anzugucken. Und im Luther und in der Guten Nachricht wurde übersetzt, dein Pfund hat 10 erwirtschaftet. Da ist die Rückkopplung an Gott gewesen. Du hast mir die Gaben gegeben und ich gebe dir das zurück. Was ich schon mal gesagt habe, das, was du von Gott kriegst, ist dein Geschenk an dich. Aber was du mit den Gaben machst, ist wiederum dein Geschenk an Gott. Während in den neueren Übersetzungen steht, ich habe das Zehnfache deines Geldes als Gewinn erwirtschaftet. Da merkt man so richtig den Zeitgeist. Ich brauche Gott gar nicht, ich kann das alles alleine. Ich fand das total interessant. Ich habe die ursprüngliche Summe verzehnfacht, sagt die Bibel von Neues Leben oder auch die Hoffnung für alle. Während Luther noch übersetzt hat, dein Pfund, das, was du mir gegeben hast, hat es erwirtschaftet. Ich fand das sehr spannend und da müssen wir auch gucken, wo bleiben wir auch in dieser Abhängigkeit zu Gott. Ein viertes ist, geistliche Trägheit bedeutet, nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Und jetzt kommen wir auf das Buch Jona zu sprechen. Was hat Jona mit geistlicher Trägheit zu tun? Also Jona bekommt den Auftrag, geh in die große Stadt Ninive. Wohlgemerkt, das war Feindesland, das war richtig gefährlich. Und wenn du zur damaligen Zeit ein Botschafter warst und hast schlechte Nachricht verbracht, wurdest du meistens einen Kopf kürzer gemacht. Nur gute Botschaften, die wurden sehr gerne gesehen, schlechte Botschaften nicht. Und Jona dachte, ich gehe doch nicht in die Stadt Ninive, da bin ich ja gleich tot. Aber er war nicht träge im menschlichen Sinne, er hat sich nicht in den Liegestuhl gesetzt, sondern was macht er? Er packt seinen Koffer und geht und denkt, möglichst weit weg, das nächste Schiff suche ich und fahre weg. Also, er war aber im geistlichen Sinne, in Gottes Sinne, war er träge, weil er war nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Gott wollte ihn wo ganz anders haben, er wollte ihn nämlich in Ninive haben. Ich nehme jetzt David und Batseba. David und Batseba, das ist auch eine interessante Geschichte von geistlicher Trägheit. Denn im 2. Samuel 11,1 steht, und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige, also auch David, ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. David war Kriegsherr und er war nicht an dem Ort, wo er hätte sein sollen. Er war zu Hause, er langweilte sich, er ging auf seinem Dach spazieren, während sein Heer kämpfte, wo er eigentlich der Heerführer war. Er vergnügte sich in der Sonne, schaute in die umliegenden Gärten und wen sah er? Die schöne Batseba, die Ehefrau von Uria. Er ließ sie kommen und schlief mit ihr. Er war nicht am Ort seiner Berufung, sonst wäre es nicht geschehen. Unser Volksmund sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ne? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und das Versagen von David war, dass er nicht mit hinausgezogen ist in den Krieg. Das ist etwas, was mir sehr stark immer wieder im Gedächtnis ist. Ich will am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Und das ist Gnade, wenn wir das erkennen. Woran merke ich jetzt, dass ich auf geistlicher Ebene träge bin? Ich vernachlässige meine Zeiten im Gebet, im Fasten, im Lesen der Bibel. Ich gehe nur noch unregelmäßig zu geistlichen Veranstaltungen. Ich bin im Gottesdienst lieber passiv, lass mich unterhalten. Stichwort Geselligkeit ja, Jüngerschaft nein. Ich bin zwar sehr beschäftigt, ich tue viel für Gott, aber vielleicht nicht das, was Gott von mir möchte. Vielleicht sagt Gott, ich möchte, dass du hier vorne Zeugnis gibst. Ich möchte, dass du hier vorne stehst, Moderation machst. Aber du sagst, nein, ich putze lieber die Toiletten, was ja auch sehr ehrenswert ist. Aber Gott sagt, eigentlich habe ich das zu was anderem berufen. Du bist nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Vielleicht hast du auch Ausreden, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu unerfahren. Aber ich sage dir eins, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Wenn er dich zu was ruft, wird er dir alles geben, was du dafür brauchst. Das ist meine Überzeugung. Du musst aber den Ruf hören. Und ich habe ganz oft, habe ich gesessen, wenn ich wieder in der Schule war, auch ich bin ja auch in vielen Schulen gewesen, die jetzt keinen gläubigen Hintergrund haben, und habe gesagt, Gott, ich weiß, eins weiß ich, dass du mich gerufen hast, in die Schulen zu gehen und Freundschaft, Liebe, Sexualität zu predigen und mit den Kindern Seminare zu machen und den Jugendlichen. Das weiß ich. Und das ist auch jetzt meine Motivation. Vom Gefühl her würde ich jetzt lieber was anderes machen. Ich habe teilweise auch Angst gehabt. Schaffe ich das überhaupt? Gewinne ich das Herz der Kinder? Und das war gar nicht so einfach. Aber ich habe gesagt, aber weil du es gesagt hast, werde ich es tun, werde ich wachsen in dem. Ja, oder ich bin nicht brennend im Geist. Wenn die Faulheit im menschlichen Bereich dem Fleiß gegenübersteht, dann steht der Trägheit im geistlichen Bereich die Tapferkeit gegenüber. Was ist die Tapferkeit? Die Tapferkeit ist die Fähigkeit durchzuhalten, trotz Leiden und Schmerzens. Meistens, weil man für übergeordnete Werte kämpft. Also ich habe ja das Bild von dem Frosch, ne? Eigentlich aussichtslose Lage. Aber Tapferkeit ist, wenn ich trotzdem einen Ausweg finde, ich halte dem Storch einfach den Hals zu. Dann wird er mich schon irgendwann ausspucken. Das ist Tapferkeit. Als Märtyrer zu sterben, ist deshalb die höchste Stufe der Tapferkeit. Wenn ich genau weiß, ich kann Gott nicht verleugnen. Ja? Wenn man an den Amoklauf denkt, der ja auch verfilmt worden ist, wo diese junge Frau gefragt wird, glaubst du an Jesus? Und sie sagt ja und sie wird erschossen. Das ist Tapferkeit. Ich bin auch bereit, dafür mein Leben zu geben. Was ist denn der Unterschied von Tapferkeit und Mut? Mut ist eher eine Initialkraft, die mich befähigt, trotz Bedrohung und Angst Wagnisse einzugehen. Das ist Mut. Oder die Corrie ten Boom, die hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Das fand ich auch schön. Mut ist Angst, die gebetet hat. Es gibt den Mut, eine gefährliche Aufgabe anzugehen, ohne die Folgehandlung der Tapferkeit, es auch durchzuhalten. Vielleicht gibt man da noch auf. Es gibt auch die Tapferkeit, die ohne das Erfordernis von Mut eine starke Dulderkraft hat. Zum Beispiel, wenn mir eröffnet wird, ich habe eine schwere Krankheit. In der idealen Forderung folgt dem Mut die Tapferkeit. Überwinden ist vielleicht das Stichwort. Überwindung in der Krise ist Kampf. Wir werden davon immer wieder aufgefordert in Gottes Wort. Und interessanterweise, ich habe eine Freundin, die dem Glauben ja sehr kritisch gegenübersteht und die hat immer gesagt, weißt du, deine Höhenflüge mit Gott, die will ich gar nicht wissen. Ich will wissen, wo war dein Gott in deiner Fehlgeburt, als du dein Kind verloren hast? Wo war ja dein Gott, als du krank warst, jahrelang krank warst? Wo war dein Gott da? Und ich konnte sagen, ja, er hat es mir nicht erspart, aber er ist mit mir durchgegangen und er hat mich getröstet. Und das lesen wir ja auch in Römer 8. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung, Hunger, Blöße oder die Gefahr des Schwertes? In dem allen überwinden wir. Wo überwinden wir? Auf unserem Lebensweg wird es immer Zeiten auch der Not und der Trauer geben, der Enttäuschung, der Angst. Aber die Frage ist, wo überwinden wir? Und in der Offenbarung steht ganz viel von Überwinden. Offenbarung 2,11. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Den ersten Tod werden wir erleiden, wenn wir hier durch die Tür gehen, vom Leben in die Ewigkeit. Aber wir werden keinen zweiten Tod haben, wir werden ewig leben. Und das Leben hat schon in uns begonnen. Oder wer überwindet, der will angetan werden mit weißen Kleidern. Die weißen Kleider liegen schon im Himmel bereit für uns. Und Gott wird unseren Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Oder wer überwindet, dem will ich geben, mit mir zu sitzen auf dem Thron. So wie ich auch überwunden habe, sagt Jesus, und ich setze dich mit mir auf des Vaters Thron. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Juden, die haben das sogenannte Schma Israel. Schma Israel heißt höre Israel und aus dem Hören heraus handeln. Ich denke, dass das Gottes Wille auch für uns ist, aus dem Hören heraus handeln. Und dafür brauchen wir immer wieder Zeit. Die Benediktiner, die haben eine Regel, ora et labora, also bete und arbeite. In diesem Gleichgewicht gelingt unser Leben. Und Luther soll mal gesagt haben, arbeite so, als ob nur Arbeit etwas nutzt und bete so, als ob alles vom Gebet abhängt. Zum Schluss möchte ich gerne noch das Bild von der Wohlfühlzone, von der Lernzone und der Panikzone euch nahelegen. Viele von uns bleiben gerne in der Komfortzone, aber es gibt darum herum eine Lernzone und darum eine Panikzone. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Lernzone bleiben. Mit Panik können wir auch nicht handeln. Dann sind wir starr, dann geht es nicht. Aber wir sollten immer wieder bereit sein, auch neue Schritte zu gehen, in die Lernzone zu kommen und die Komfortzone zu verlassen. Dostojewski soll mal gesagt haben, Langeweile ist da, wo Gott nicht ist. Ein Leben in der Gegenwart Gottes ist immer auch spannend. Müdigkeit breitet sich dort aus, wo es einen Mangel an Leidenschaft und Sinn gibt. Ich sage immer, Berufung muss auch Spaß machen. Nicht immer, aber muss auch Spaß machen. Wenn man es immer nur aus Gehorsam macht und immer nur, dann wirst du immer müder. Ich sage mal, Geist Gottes, du musst kommen und mir Leben geben und du musst mir Freude geben, dass ich es gerne tue. Sonst werde ich irgendwann ausgebrannt sein und es nicht mehr tun. Die Frage an dich, bist du im Willen Gottes? Bist du am richtigen Platz? Tust du die richtigen Dinge? Oder was lähmt dich, es nicht zu tun? Das ist das, was ich euch mitgebracht habe in diesen 5 Vorträgen. Und ich hoffe, dass ihr Freude daran habt, das auch nochmal nachzuarbeiten und das in euer Leben zu integrieren. Also mich bereichert es total, diese Lehre auch zu gucken, wo sind meine Schwachstellen und was möchte Gott mit mir und meinem Leben tun. Danke fürs Zuhören.